She Drives Mobility, der Podcast mit Katja Diehl zum Thema Mobilitätswandel, Diversität und New Work.
Ja, herzlich willkommen. Eine neue Folge She Drives Mobility mit ganz vielen Premieren heute. Erstmal sitzen zwei Damen mir gegenüber. Wir sind auf der MINT-Einander-Konferenz der Schienenallianz auf dem Euref Campus in Berlin und wollen uns mal so ein bisschen mit Neuland, mit neuen Dingen, mit Disruption beschäftigen. Aber stellt euch doch vielleicht erstmal einmal vor, wer ihr seid.
Genau, gerne. Tanja Kamper, ich leite die Unternehmenskommunikation für Alstom in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Und ich bin Saskia Schulz, ich arbeite im Business Development von Alstom als Projektleiterin für das Thema Wasserstoffinfrastruktur für unseren Wasserstoffzug.
Willkommen. Dann wäre meine erste Frage direkt an dich, Tanja. Welche Themen haben dich denn so in letzter Zeit umgetrieben? Was hat denn vor allen Dingen öffentliches Interesse erzeugt bei euch?
Ich glaube, das Überthema ist Disruption und alternative Antriebe. Wir haben ja gerade erst den weltweit ersten Wasserstoffzug auf die Schiene geschickt. Der fährt seit 2018 im Passagierbetrieb in Bremervörde. Und da würde ich aber kurz sogar zu Saskia rübergehen und ihr sagen, Saskia, erzähl uns doch mal bitte was über den Coradia Eland von Alstom.
Ja, der Coradia Eland von Alstom ist eine ganz, ganz geniale Sache eigentlich. Es ist tatsächlich der weltweit erste Wasserstoffzug, der ja auch tagtäglich heute seit eben letztem Jahr September den Beweis antritt, dass alternative Antriebe auf der Schiene funktionieren. Alstom war an der Stelle sehr, sehr mutig, glaube ich, und hat tatsächlich einfach ohne dass die Nachfrage im ersten Schritt da war aus dem Markt, den Beweis angetreten, dass man Innovationen sehr schnell hinkriegt und das in einer vergleichsweise doch sehr konservativen Branche, nämlich der Bahnbranche.
Und da sind ja wahrscheinlich auch nicht nur ihr intern beteiligt gewesen, sondern auch andere, die genauso bereit sein mussten, die Dinge schnell auf die, im wahrsten Sinne, Schiene zu bringen. Kannst du das so ein bisschen erzählen, wie sich das so entwickelt hat, die Zusammenarbeit auch mit Externen?
Natürlich kann ich das. tatsächlich ist es ja so, dass wir den Wasserstoff brauchen, um den Zug anzutreiben, ganz klar. Und heute gibt es noch keine Wasserstofftankstelle für Züge. Es gibt einige Tankstellen für Busse und für Pkw, aber für Züge gibt es noch keine. Und an der Stelle hat Alstom sich auf die Fahnen geschrieben, das Gesamtpaket anzubieten, weil auch unsere Kunden keine Wasserstofftankstellen besitzen. Und Alstom erarbeitet Konzepte mit der Gaseindustrie, mit der Stromindustrie, wie man die Wasserstoffversorgung für den Zug abbilden kann. Und an der Stelle kommen zwei Industrien zusammen oder auch mehrere Industrien, die vorher noch nie was miteinander zu tun hatten, die sich gegenseitig nicht kennen, die ganz unterschiedliche Geschäftsgebaren haben, aber für dieses Thema halt eben zusammenfinden und wirklich innovative Lösungen erarbeiten, jeden Tag aufs Neue. Und für unsere allererste Wasserstofftankstelle, die in Bremervörde entstehen wird, ist es tatsächlich uns gelungen, auch jetzt schon den Beweis mit der Genehmigung anzutreten. Und an der Stelle, glaube ich, hat die Firma Linde, die dort unser Wasserstoffpartner ist, gemeinsam mit unserem Kunden, gemeinsam mit uns ein wirklich, wirklich geniales Konzept angeboten. Und das setzen wir jetzt um.
Magst du mal skizzieren, weil wahrscheinlich nicht jeder so tief wie du in solchen Dingen steckt. Wer ist denn an sowas überhaupt beteiligt? Also was für einen Aufwand muss man betreiben in Deutschland, wenn man sowas voranbringen will?
Einen großen Aufwand im ersten Schritt. Also tatsächlich braucht man ja erstmal den Wasserstoff. Es gibt verschiedenste Quellen in Deutschland, wo Wasserstoff herkommt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wasserstoff auch herstellen zu können aus Strom. Und da kommt es tatsächlich immer darauf an, was sind denn die Wünsche des Kunden? Wie grün soll der Wasserstoff sein? Auch die Wirtschaftlichkeit spielt eine Riesenrolle. Wo befinden wir uns lokal? Wo gibt es Quellen? Welche Vorlieben hat der Kunde unterm Strich? So, und an der Stelle steht dann Alstom und überlegt, wo sind die richtigen Partner? Und dann hat Alstom tatsächlich angefangen, mal in den Gasemarkt hineinzuschreien. Achtung, wir brauchen Wasserstoff. Und dann haben die üblichen verdächtigen Firmen, die man da so aus der Gasindustrie kennt, ihren Finger gehoben und haben gesagt, ja, wir haben Wasserstoff. Und dann findet man zusammen, dann erarbeitet man halt eben die Konzepte, wie kann ich den Wasserstoff vertanken, was brauche ich dafür, wo kriege ich ihn her, wie kriege ich ihn an die Tankstelle Und wenn man das Thema noch mal ein bisschen weiter fasst, Wasserstoff kann man auch aus Strom und Wasser herstellen. Und an der Stelle ist dann auch die Stromindustrie mit dabei. Also das Thema kann man beliebig komplex machen. tatsächlich, es ist wahnsinnig spannend, eben weil da Leute aufeinanderprallen. Die Gasindustrie hat schon mal von Zügen gehört, ja, aber sie weiß nicht, was für Anforderungen tatsächlich an solche Züge, an die Energieversorgung der Züge gestellt wird. Und die Bahnindustrie hat auch schon mal von der Gasindustrie gehört, aber hat noch nie damit zusammengearbeitet. Und das ist tatsächlich jeden Tag aufs Neue spannend. Und es wird zum Teil sogar ein europäisches Thema, wenn dann die Firmen internationaler werden und so weiter. Also sehr, 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 sehr komplex, sehr, sehr spannend. Und wenn man tatsächlich mit den Firmen dann über Monate und manchmal auch Jahre zusammengearbeitet hat, entstehen Verbindungen, die wahnsinnig wertvoll sind und die, wo beide Seiten ganz, ganz viel lernen. Und am Ende des Tages, ich glaube, das kann man pathetischer eigentlich gar nicht mehr ausdrücken, aber am Ende des Tages entsteht da so was Innovatives, was ja eigentlich symbolisch ist für die Energiewende, für Innovation. Branchen finden sich zusammen, Branchen gestalten, machen was, setzen was in die Realität um und das funktioniert.
Also ich habe bei den Stadtwerken Osnabrück so den Anfang der Elektrifizierung auch mit begleitet und da hatten wir die Erfahrung gemacht, dass unter anderem, wenn es Versicherungen und solche Dinge angeht, ne, dass die teilweise wirklich gesagt haben, müssen wir mal gucken, dürft ihr die Busse jetzt in der Halle, muss es draußen sein? Also habt ihr auch solche fast schon Anekdoten gehabt, wo Leute einfach gesagt haben, haben wir noch nie gehabt?
Ja, ja. Also in der Bahnbranche sind langlaufende Verträge über Jahrzehnte hinweg üblich. Mhm. Kennt die Gasindustrie nicht. Alles, was größer 5 Jahre ist, ist für die, da denken wir gar nicht hin, unsere Industrie ist so volatil, das passt für uns nicht. Und wir reden über 20, 25, 30 Jahre zum Teil. Da war es tatsächlich schwierig, zueinander zu kommen, weil auch unsere Partner, genauso wie wir, Versprechungen dem Kunden gegenüber machen, die auch in 25 Jahren noch eingehalten werden müssen. Und macht das heute mal. Viele von den Kollegen sagen dann auch, wenn wir 30 Jahre lang einen Vertrag laufen haben, ja, in 30 Jahren bin ich in Rente. Also das sind tatsächlich ganz andere Zeithorizonte. Und auch das Thema Verträge, einfach die Sicherheiten, die man abgeben muss, das ist so in der Gasindustrie nie bekannt gewesen, auch in der Stromindustrie.
Und dann vielleicht mal rüber zu Tanja, die öffentlichkeitswirksame Platzierung auch von solchen Dingen. Also wie hast du es einmal vielleicht jetzt diesen externen Blick wahrgenommen, wie ist Alstom jetzt so platziert mit diesem Produkt?
Ja, ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, das Wort Disruption ist momentan einfach ausschlaggebend und das ist grandios. Also es gibt kein schöneres Thema und das hat natürlich dann auch seine Vorteile, gerade in der Kommunikation. 2016 haben wir den Zug auf der InnoTrans ausgestellt und das war eigentlich so dieser große Boom-Moment, wo die ganze Branche aufgewacht ist. Und ich bin dann frecherweise, habe ich dann 2 Jahre später, einen Tag vor Beginn der InnoTrans, den Zug auf die Schiene geschickt, ja, mit einem großen Event. Das war natürlich sehr frech von mir. Das hat aber kommunikativ unglaublich funktioniert. Wir hatten die New York Times in Salzgitter. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde und habe da augenzwinkernd meinem Chef dann auch gesagt, das ist der Tag, ich gehe jetzt in Rente. Man muss sozusagen, ich bin 32. Ne? Also ich war unglaublich stolz darauf, aber es ist eben auch ein unglaublich tolles Produkt, das das ermöglicht.
Und was sind so die Fragen, die dir begegnen? Weil das ist ja genau das, was sich viele fragen. Was ist eigentlich an diesem Wasserstoff so kompliziert? Warum ist das so zurückhaltend betrachtet? Wo liegen so die Schwellen, sich auch mit diesem Produkt auseinanderzusetzen? Was begegnet dir?
Also das fragen wir uns ehrlich gesagt auch. Weil wir haben das jetzt innerhalb von 6 Jahren, haben wir den Zug jetzt auf die Schiene geschickt. Wir haben einfach das Eisenbahnbundesamt und alle zugehörigen Behörden unglaublich früh mitgenommen auf diese Reise. Und das hat, glaube ich, vor allem funktioniert. Und wir haben auch die Öffentlichkeit mit auf diese Reise genommen. Und ich kann nur sagen, die Öffentlichkeit ist bereit dafür. Die fahren in unseren Zügen. Der japanische Umweltminister war jetzt letzten Samstag da in Bremervörde, in diesem kleinen Örtchen. Also auch jetzt Tourismusmagnet sozusagen durch die 2 Züge, die dort fahren. Und wir merken einfach, es wird unglaublich positiv gesehen. Und das ist für die Bahnbranche auch gerade so unglaublich wichtig. Wir brauchen das. Wir brauchen Innovation, wir brauchen Disruption. Wir brauchen das, um einfach auch so auszusehen, wie wir sind. Sexy.
Und warum Bremervörde? Warum fahrt ihr da?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum Bremervörde? Ich würde sagen, das Land Niedersachsen war eins der offensten. Und zu der Zeit war Olaf Lies, der Verkehrsminister, jetzt Umweltminister von Niedersachsen und ein Wegbereiter dieses Produkts. Das muss man wirklich sagen. Der hat dieses Produkt mit eben gepusht und einfach gesagt, doch, wir machen das. Und die LNVG dort als unser Kunde, die EVB als Betreiber, unglaublich. Die machen hier jeden Tag auch einen tollen Job. Übrigens, die EVB, muss ich sagen, ja, was die beantworten an Anfragen täglich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind wirklich fast täglich in Kontakt, immer noch.
Mhm. Und was ist so die größte Herausforderung, das so in die Breite zu streuen? Also wie geht ihr damit um? Als Alstom wollt ihr ja auch was verkaufen. Wie platziert ihr das Produkt? Das ist ja jetzt nicht ein Kühlschrank.
Ja, genau. Nee, wir versuchen immer wieder zu sagen, es geht ja auch um Wirtschaftlichkeit, ganz klar. Wir verkaufen nicht grüne Produkte, weil wir denken, hurra, sondern eben, weil wir denken, es ist wirtschaftlich. Und man muss sich natürlich überlegen, wir sind ein aktiengeführter Großkonzern, ein schwerer Riese. So schnell würden wir uns nicht überlegen, ach komm, wir machen mal ein nettes Produkt, macht Spaß. Das würden wir nie tun. Das heißt, hier stecken unglaubliche wissenschaftliche Analysen dahinter. Sonst hätten wir den Zug nicht auf die Schiene geschickt. Und wir sagen wirklich, dieses Produkt amortisiert sich und zwar schneller als gedacht in 8 Jahren.
Mhm. Mich würde noch mal interessieren, gibt es auch kritische Stimmen? Also gibt es irgendwas, wo du merkst, da ist vielleicht auch aufgrund von fehlender Information, weil ich kann mir vorstellen, ihr macht ja so ein bisschen ein Fass auf. Also ihr disruptiert ja da gerade relativ massiv eine Branche, die auch ein Tanker ist, noch ein größerer als Alstom. Was begegnet ihr da an Skepsis vielleicht auch?
Ja, natürlich unglaublich viel Skepsis. Also die Leute sind natürlich auch vorsichtig, die tasten sich erst ran. Also man merkt so ein bisschen in der breiten Öffentlichkeit, ist das Thema einfach, das Wort Wasserstoff löst bei unglaublich vielen Leuten extrem viel Negatives aus dann auch manchmal. Das ist immer wieder überraschend, wo ich mir denke, okay, ja, wir haben im Chemieunterricht alle aufgepasst, aber trotz alledem ist es halt, wenn man sich das Thema anguckt, Saskia kann, glaube ich, was dazu sagen, seit Dekaden, wenn nicht sogar seit 100 Jahren, weiß ich gar nicht, benutzt die Industrie schon Wasserstoff und jetzt kommt es zum Endverbraucher und alle schmeißen die Arme hoch und sagen, und übrigens, Enak Ferlemann, der Staatssekretär im BMVI, der fährt seit, ich glaube, jetzt 5 Jahren das Wasserstoffauto von Daimler und ist sehr zufrieden, möchte ich nur sagen, um hier mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Nee, war gar keine Absicht, aber finde ich übrigens privat auch ein spannendes Thema.
Ja, Saskia, vielleicht dann überleiten zu dir. Erstmal kann man, glaube ich, Glückwunsch sagen, weil deine Tankstelle, wir nennen es einfach deine Tankstelle, auch genehmigt worden ist. Also auch da ist ja ein riesiger Meilenstein, liegt hinter euch. Wie nimmst du das denn jetzt wahr? Wie ist das auch gewesen mit den Menschen, die da jetzt wieder hinterstecken? Wasserstoff, war das immer unkritisch oder war das ein kritisches Thema?
Nee, tatsächlich war es ein kritisches Thema im Sinne von, wir haben ganz, ganz viel Gegenwind erwartet. Eben weil es so ist, Wasserstoff als Kraftstoff ist kaum bis gar nicht bekannt. Es gibt diese Schlagworte Hindenburg und Wasserstoffbombe. Und ich sage dann immer, dass wir im Büro so ein kleines Phrasenschwein stehen haben. Immer wenn die Worte fallen, werden 2 Euro reingeworfen. Ich glaube, das ist eine gute Geschäftsidee an der Stelle. Weil die Hindenburg und die Wasserstoffbombe ganz andere Themen sind. So, jetzt muss man aber auch dazu sagen, auch Diesel und Benzin haben ihre Entwicklung hinter sich. Aber die sind halt, es ist Stand der Technik. Jeder kennt sie. Jeder ist an den Anblick von Tankstellen mitten im Stadtgebiet gewöhnt. So, und wenn wir jetzt mit Wasserstoff um die Ecke kommen, der natürlich genauso wie Diesel und Benzin auch ein Gefahrstoff ist erstmal per se. Aber wenn damit richtig umgegangen wird, dann ist das kein Thema. Auch da wieder wie Diesel und wie Benzin. Und das muss man aber den Menschen erklären, sich Zeit nehmen, sich hinsetzen und auch zu Recht, wie ich finde. Und wir haben es tatsächlich in Bremervörde so, dass wir, wie Tanja schon sagte, wenn man wirklich frühzeitig alle Menschen mitnimmt, sowohl die Privatmenschen als auch die Behörden, die Unternehmen, dann kann man ganz viel bewegen. Und das haben wir an der Stelle natürlich gemacht und so werden wir es auch immer weiter tun. Heute fragen die Menschen in Bremervörde tatsächlich, wann ist es denn soweit? Wann steht die Tankstelle? Wann steht sie? Und denen kann es tatsächlich nicht schnell genug gehen. Die freuen sich drauf, die freuen sich auch, so ein Magnet jetzt zu sein. Und die haben Bock drauf, ganz platt gesagt.
Genau, da würde ich nur kurz ergänzen. Also das ist so, dass in Bremervörde sogar so ein Interesse besteht, dass die Müllabfuhr uns angefragt hat, die würden gerne ihre Wagen dort tanken. Das ist jetzt ein kleiner Aufruf an die Politik. Es ist halt sehr schade, dass es hier niemanden gibt, der sich allgemein mit den verschiedenen Sektoren unterhält und eben diese verbindet. Ja, weil wenn wir die da tanken lassen, was übrigens überhaupt gar kein Problem technisch wäre, würden wir unsere Förderung, also unsere Fördergelder verlieren. Und das ist total schade. Ja, also da fängt doch Verkehrswende an. Leute, das ist das Thema Wasserstoff.
Wie kann ich mir das denn vorstellen, Saskia? Hat das so ein wie an einer Tankstelle so ein Rüssel und dann stecke ich das in den Zug rein und der wird betankt?
Exakt. Man stelle sich eine ganz normale Tankstelle vor mit Zapfsäule. Ist nicht ganz eine Zapfsäule, aber es ist so ähnlich. Man hat einen Schlauch, man hat einen Anschluss, den man an sein Fahrzeug, und dann ist auch wieder egal, ob Zug, PKW, LKW, Bus, anstöpselt. Dann drückt man einen Knopf, dann geht's los, dann wartet man ein paar Minuten und irgendwann sagt die Tankstelle, habe fertig. Und dann nimmt man den Rüssel wieder ab und kann weiterfahren.
Und so im Vergleich zu den normalen Dieselloks oder so, also wie muss man öfter tanken oder hat man höhere Reichweiten? Oder, das ist ja bei Elektromobilität immer das Thema, ne? Wie weit komme ich damit eigentlich?
Genau. Und zu Recht die eine entscheidende Frage oder eine von vielen entscheidenden Fragen. Alstoms Mission war es, eine Alternative zu Diesel anzubieten, in allen Belangen. Wirtschaftlich, technisch, betrieblich für unsere Kunden. Und was das Thema Reichweite anbelangt, sind wir mit 1000 Kilometern beim Zug im Diesel, in der Diesel-Range Haken dran. Was die Tankzeit anbelangt, sind wir mit roundabout 15 Minuten auch in der Diesel-Range Haken dran. Was das Thema betrieblich, also wo kann ich mit dem Zug hinfahren und so weiter anbelangt, sind wir auch in der Diesel-Range. Also an der Stelle ist es tatsächlich gelungen, eine wirkliche, wirkliche Alternative auf die Schiene zu stellen. Und es ist Wasserstoff, es ist ein anderer Kraftstoff. Da gibt es das ein oder andere Thema, was beleuchtet werden muss, auch in der Instandhaltung zum Beispiel des Zuges. Aber am Ende des Tages ist es alles beherrschbar und ist machbar.
Und das wäre so die nächste Frage, die ich habe. Die internen Mitarbeiter, die mit dem Ding einfach umgehen müssen, muss man die schulen? Müssen die sich an irgendwelche neuen Abläufe gewöhnen? Oder ist es eigentlich nur, dass der Antrieb sich ändert?
Letzteres. Mhm. Der Antrieb ändert sich. Also die Lokführer müssen geschult werden im Sinne von, es ist ein neuer Zug. Mhm. Aber die Lokführer müssen genauso geschult werden, wenn es ein neuer E-Triebzug oder ein neuer Dieseltriebzug ist. Also das ist auch da wieder komplett gleich. Der Lokführer oder die Lokführer, die Triebfahrzeugführer sind am Ende die, die den Zug auch betanken sollen, so wie es heute auch schon der Fall ist. Und auch bei einer Dieseltankstelle werden sie eingewiesen, wie es funktioniert. Und das wird jetzt bei der Wasserstofftankstelle genauso sein. Also auch da wieder komplett gleich an der Stelle. Was das Thema Instandhaltung anbelangt, da sind wir auch ähnlich unterwegs. Mhm. So viele Unterschiede gibt es tatsächlich an der Stelle nicht. Das sind alles Themen, die wir aus unserer Branche kennen, die halt zugrelevant sind. Mhm. Und dann ist es erstmal egal, was für ein Kraftstoff dahinter steht.
Also da sind auch die Medien immer wieder überrascht. Das muss ich jetzt auch mal dazu sagen, dass wenn die interviewen ja gerade oft Fahrgäste, die interviewen auch die Lokführerinnen und Lokführer. Und da ist total überraschend, vor allem immer, dass der Lokführer oder die Lokführerin sagt, fährt sich wie immer. Und der einzige Unterschied, der Zug ist leiser. Man muss dazu sagen, dass der Wasserstoffzug etwa die gleichen Geräuschpegel hat wie ein Elektrotriebzug. Das heißt, es hört sich so ein bisschen an wie eine Straßenbahn, S-Bahn. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der
Vergleich. Woran liegt das? Also ist das einfach, die verbauten Teile sind anders? Oder? Also ich frage jetzt immer dumm, ne?
Weil ich mir nicht auskenne. Es gibt keine dummen Fragen oder so, ne? Nein, es ist am Ende des Tages ist es ein elektrisch angetriebener Zug. Wasserstoff, ja, der wird in der Brennstoffzelle zu Strom umgewandelt, aber eben zu Strom. Und deswegen hört der Wasserstoffzug sich ähnlich an wie ein E-Triebzug.
Also nur für die Hörerinnen, die beiden sitzen ja auch immer wieder mit leuchtenden Augen vor mir. Also richtige Fangirls auf Wasserstoff, glaube ich. Also habt ihr damit gerechnet, dass das so, also das ist ja schon manchmal auch anstrengend und manchmal auch zäh und dann diese ganzen Genehmigungsverfahren und so weiter. Also so begeistert, wie ihr ja heute sprecht, aber ich glaube, das wird nicht jeden Donnerstag gewesen sein, oder? Wie hält man sich da motiviert?
Man hat das große Bild vor Augen, um es mal platt zu sagen. Nein, also es ist natürlich was nicht immer einfach. Natürlich gibt es viele schwierige Themen und wenn man gerade aus einer aus einem Projektstandsgespräch mit dem Wasserstoffpartner rauskommt und sich gerade denkt, oh Gott, was soll das alles werden? Aber dann gibt es genauso die Termine, die tipptopp verlaufen, wo Leute begeistert sind, wenn sie davon hören, wo man im Projektteam dann sagt, Mensch, wir haben was bewegt. Und spätestens als die Botschaft kam, dass wir jetzt auf die Tankstelle bezogen die Genehmigung haben, war es ein allumfassendes Aufatmen. Wir haben es geschafft, wir haben es in einer unglaublich kurzen Zeit geschafft, mit 9 Monaten Planfeststellungsverfahren. Das muss man auch erstmal hinkriegen und dann noch für die allererste Wasserstofftankstelle für Züge. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, eine Vision sozusagen, Wasserstoff auf der Schiene, dann kann man sich dafür motivieren und das sah nie ganz aussichtslos aus. Also.
Aber dann könnten wir vielleicht nochmal auf dieses Thema Disruption an sich, also wie ist das bei Alstom gewesen? Warum diesen Weg zu gehen in Richtung Wasserstoff? Weil ich finde, in den Medien, aber auch so in der Branche ist das ja eher ein Randthema. Also wie ist die Entscheidung zustande gekommen, jetzt mal das einfach auszuprobieren und zu sagen, wir machen das jetzt einfach?
Ich glaube, die Idee bei Alstom ist aufgekommen, auf Wasserstoff zu gehen, weil es gibt schon Busse, es gibt LKWs, sind in der Konzeption, es gibt Wasserstoffautos. Es ist tatsächlich eine Technologie, die über 100 Jahre alt ist. Und man hat das Equipment, man hat Brennstoffzellen, man hat Elektrolyseure, man hat Wasserstoff. Es sind alles Themen, die da sind, die in einem Zug, in einer Tankstelle integriert werden müssen. Aber es gibt sie. An der Stelle ist es tatsächlich die Frage auf der Schiene, in welche Richtung geht man? In Richtung Kraftstoffe oder in Richtung Elektrifizierung, also Drähte über die Schiene spannen? Da hat Deutschland sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht so viel Gutes getan im Sinne von, die Elektrifizierung schreitet sehr, sehr langsam voran. Es ist sehr, sehr teuer auch. Und man hat tatsächlich in Deutschland noch einen nicht erheblichen Anteil an nicht elektrifizierten Schienen, wo es auch in Zukunft fraglich ist, ob es überhaupt irgendwann mal wirtschaftlich ist, die zu elektrifizieren. Und an der Stelle ist dann das Thema Wasserstoff eine Alternative. Und gerade wenn man das Thema Tankstelle größer fassen kann für andere Arten der Mobilität, dann war die Richtung, glaube ich, die richtige.
Und dann nochmal der Blick zu Tanja vielleicht. Disruption ist ja ein Wagnisthema, aber wie werdet ihr denn als Arbeitgeber, also das kriegst du ja wahrscheinlich eher mit, wahrgenommen. Also gibt es da auch Reaktionen im Markt, dass ihr sagt, das ist ja Fachkräftemangel und wie wir alles so uns bewegen. Die Branche, es wird ja immer schwieriger, gute Leute zu gewinnen und ihr seid ja jetzt auch nicht in New York wie die Times, sondern
in Salzgitter. Genau.
Also merkst du da irgendwas, dass das eine Wahrnehmung hat, auch als Arbeitgeber so sich so darzustellen?
Total. Ist super interessant. Wir haben unglaublich viele Bewerbungen von Frauen und Männern nach Salzgitter. Man glaubt das kaum. Also sie wollen wirklich in Salzgitter arbeiten und an diesem Zug arbeiten. Die bewerben sich wirklich und sagen, ich will an dem Wasserstoffzug arbeiten. Das ist total spannend. Jetzt haben wir natürlich jetzt nicht so viele Engineering-Plätze, ja, aber bewerbt euch weiter, finde ich super. vor allem, weil ja Salzgitter eben, also wir haben natürlich das Standortthema. Ich finde übrigens, das ist eine super Region, total unterschätzt. Also auch Braunschweig und die ganze Gegend da. Und B, haben wir natürlich vor der Nase ein bisschen gemein, sehr viel Automobilindustrie. Und es ist eben, Deutschland ist dann doch noch ein Automobilland, leider.
Und jetzt verlassen wir vielleicht mal den Wasserstoff. Wie sind denn Tanja und Saskia in diese Branche geraten? Also könnt ihr vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen, was ihr für eine Ausbildung gemacht habt? Und ich habe bisher nur eine Dame vom Mikro gehabt, die gesagt hat, ich bin schon immer in der Mobilität. Ich bin gespannt, wie das bei euch war. Wie war dein Weg, Tanja?
Witzig. Ja, der hat überhaupt nichts mit Mobilität zu tun. Also ich habe mit Jura angefangen und dann Literatur und Geschichte studiert. Ich bin Shakespeare-Expertin, also wenn ihr Fragen habt. Und habe dann ein Praktikum gemacht in der Unternehmenskommunikation bei Alstom Power damals in Mannheim. War die Pressesprecherin schwanger und wie manchmal das Leben so spielt, bin ich dann da geblieben und habe eigentlich alles durchlaufen, von der digitalen Kommunikation bis zur Leitung der internen Kommunikation für damals Deutschland und alle Ostländer, für eben noch ein sehr viel größeres Unternehmen. Wir waren damals noch mehrere Sparten Und dann habe ich den ganzen Bereich Power und Grid in der Zeit betreut, wo wir an General Electric verkauft wurden. Also da die interne Kommunikation betreut und ja, war 3 Monate bei GE und dann rief auf einmal Salzgitter an und sagte, Tonja, willst du nicht zu uns kommen? Und genau, ja, und deswegen bin ich seit 3,5 Jahren genau bei Alstom gesamt sozusagen jetzt Bereich Transport spezialisiert.
Ja, und du, genau. Saskia, dein Weg?
Ich glaube, ich muss sagen, ich war schon immer in der Mobilität, aber durch Zufall. Also bei mir hat es tatsächlich kurz vorm Abi angefangen, als ich mir überlegen musste, was mache ich denn, was will ich denn? Ich wusste, dass ich ein duales Studium machen will und dann habe ich geguckt, na, welche Unternehmen bieten sowas an. Habe von der Deutschen Bahn dann auch als Arbeitgeber gehört und mich beworben, bin genommen worden, habe dann die Schienenfahrzeugbranche im Spezifischen kennengelernt. Ich bin auch nicht familiär vorgeprägt an der Stelle, keine Eisenbahnerfamilie. Aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe eine Branche lieben gelernt tatsächlich. Ich finde, das macht viel Spaß, es ist interessant, man lernt interessante Leute kennen. Also durch Zufall reingerutscht, mit Absicht geblieben, sage ich immer. Jetzt hat mich vor ein bisschen mehr als 1,5 Jahren dann der Weg zu Alstom geführt. Und auch da ist mal eine andere Seite der Schienenfahrzeugbranche. Total interessant, macht Spaß.
Und dann kannst du vielleicht direkt auch mal berichten. Du hast natürlich einen total spannenden Job, insofern, als dass du ja mit vielen Partnern intern und extern zu tun hast. Wie weiblich war das denn? Also warst du denn manchmal auch die einzige Frau oder was ist deine Beobachtung da so gewesen?
Manchmal ist gut. Also ich freue mich immer schon, wenn noch eine andere Frau mit mir im Zimmer ist. Ich bin auch Wirtschaftsingenieur von Hause aus, also auch da was Technisches. Ich bin es gewohnt, in der Branche mit einem technischen Hintergrund, in der technischen Abteilung die einzige Frau zu sein oder eine von wenigen Frauen. Und das hat mich tatsächlich... Damals, als ich bei der Bahn Vorstellungsgespräch hatte, hat die Personalerin mich darauf hingewiesen, na, Frau Schulz, Sie wissen schon, dass das eine sehr männerlastige Domäne ist. Und ich so, ja, das ist mir bewusst, möchte trotzdem hier arbeiten. Hat ja keinen Einfluss auf den Job dann am Ende auch. Aber das zieht sich durch tatsächlich. Und ich finde auch so eine Veranstaltung, wie wir hier heute haben, diese Konferenz, wo dann wirklich mal Frauen aufeinandertreffen, die in der gleichen Branche unterwegs sind, sehr, sehr wertvoll. Weil es halt eben zeigt, dass ich nicht die Einzige bin. Auch bei uns im Unternehmen gibt es viele, viele Frauen, die man aber auch häufig nicht kennt, einfach weil wir auch viele, viele Mitarbeiter haben. Mhm. Und dann einfach mal sich kennenlernt, sich austauschen kann, Gesichter kennenlernt. Das ist sehr, sehr spannend, finde ich.
Ist Netzwerken für dich allgemein auch ein Thema? Also um so dieses Frausein auch so ein bisschen, weil manchmal ist es ja auch anstrengend, glaube ich, ne? Das weiß ich selber auch. Wie war da so dein Weg, vielleicht auch ein bisschen Kraft zu schöpfen und sich auszutauschen mit anderen?
Wenn man anfängt, sich über Themen auszutauschen und feststellt, oh, es gibt 2 Leute und dann ist auch wieder egal, ob Männlein oder Weiblein, aber es gibt 2 Menschen, die irgendwie einen ähnlichen Hintergrund haben und ähnliche Erfahrungen machen. Und dann einfach über ein Thema herrlich philosophieren können. Das finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Und das ist tatsächlich, wie gesagt, ich bin großer Fan von der Branche. Und es macht Spaß zu sehen, wie sich das Gesicht der Branche langsam wandelt. Ich bin auch eine der Jüngsten immer. Das ist das nächste Thema. Und diesen Wandel vollziehen wir gerade. Und ich finde, das macht sehr viel Spaß, an so einer Veranstaltung im Unternehmen die Fahne der Frauen, der jungen Frauen, der jungen Menschen hochzuhalten. Und freue mich zu sehen, wie Nachwuchs hinterherkommt, weil für mich war es immer ein Thema, wenn man nach oben geguckt hat, hat man viele, viele Männer gesehen. Ich konnte mir bis vor einigen Jahren nicht vorstellen, dass man als Frau auch relativ hoch aufsteigen kann. Und wenn man dann anfängt, auch in anderen Unternehmen die ersten Beispiele zu sehen, dann macht das Mut und dann zeigt es einem, dass es geht.
Und vielleicht zu dir dann nochmal, Tanja. Das ist ja manchmal auch irgendwie so ein Gefühl von, wir reden da jetzt schon seit 10 Jahren, glaube ich, drüber, dass Frauen da irgendwie auch gefördert werden sollen und dass man sich eine Diversität auch wünscht, die natürlich nicht nur Frauen und Männer, aber im ersten Schritt diese Gleichberechtigung, was macht denn Alstom? Also, weil manchmal ist es ja vielleicht nur Lippenbekenntnis, aber vielleicht hast du Beispiele, was ihr als Unternehmen tut, um genau das Ganze auch zu ändern.
Also wir haben Gott sei Dank weltweit mit Oripo Palafarsh jemanden, der das extrem pusht. Und das finde ich erstmal grundsätzlich, ne? Der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man so schön, und das ist wichtig. Wir haben eine interne Quotenregelung. So, die wird schon schwer zu halten, die ist ganz schön ordentlich. Wir haben gesagt, bis 2020 25% Führungskräfte weiblich und Ingenieurin. Punkt. Daran arbeiten wir. Das wird eine ganz schöne Herausforderung. Was ich jetzt zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz viel mache, ist intern und extern eben Sichtbarkeit stärken, was Saskia gerade gesagt hat. Ne? Vorbilderinnen, sage ich immer zum Spaß. Ne? Aber es fängt mit banalen Kleinigkeiten an, wie in der internen Kommunikation auf Sprache zu achten. Immer die weibliche Form. Wir haben Ingenieurinnen und Ingenieure, sorry, Mitarbeitende. Man kann auch immer schön das Partizip benutzen. Mhm. Ja? Ist mir ganz wichtig, damit nerve ich auch meine Kollegin, die interne Kommunikation macht. Genau, das sind die einen Themen. Dann das Thema Corporate Influencer. Momentan ist es ja so, extern ist intern ist extern und dementsprechend unser Management, ich trainiere die alle, dass die wirklich rausgehen, sich zeigen. Da haben wir zwar vor allem viele Männer, also ich bin da die einzige Frau, aber auf der anderen Seite kommen eben auch Frauen nach. Auch eine Saskia kommt nach, ja, und auch viele andere Frauen und die müssen sichtbar gemacht werden. Und deswegen treibe ich die alle an und sage, Leute, ins Netz, auf geht's, ja. Und wir haben eine Veranstaltung letztes Jahr gehabt, die war super erfolgreich, den ersten Diversity-Salon haben wir gemacht. Ich habe die Presse auch mitgebracht. Wir haben von Anfang an gesagt, twittert, ne? Und es war so ein tolles Event, wirklich. Wir hatten im Publikum 50% Männer, 50% Frauen, also von der Geschäftsführung bis zur Werkerin war alles vertreten, aber auf der Bühne hatten wir nur Frauen. Und wir haben Gott sei Dank eine Aufsichtsrätin, das heißt, es war auch hierarchisch okay, dass die begrüßt hat. Es war unglaublich, es war richtig toll und ich hoffe, sowas machen wir mehr und mehr und ich hoffe auch, dass wir mehr und mehr Frauen sehen.
Und wie bestärkt ihr die Frauen auch intern? Weil wir haben ja eben bei der Konferenz auch schon gehört, manchmal muss die Frau ja auch ein bisschen geschubst werden, auf die Bühne zu gehen oder bestimmte Leitungsfunktionen wahrzunehmen. Gibt es da interne Programme oder irgendwelche anderen Dinge, wo man Unterstützung erfährt?
Ja. Wir haben einen Diversity Champion in jedem Cluster. Jetzt ist das bei uns ein Mann, aber das finde ich, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Auch aus dem Management und er gemeinsam mit unserem HR-Chef pushen diese Themen ganz extrem. Ne? Also wir versuchen wirklich, die Frauen rauszupicken und auch immer wieder auf Events zu schicken. Wie auf Events wie heute. Also wir sind, glaube ich, hier heute 7 Frauen von Alstom übrigens auf einem doch relativ kleinen, überschaubaren Event, nur mal so. Mhm. Ja? Also wir versuchen auch diese Anreize immer zu schaffen, hey, ne? Vernetz dich, zeig dich und also ne, so funktioniert eigentlich schon relativ viel, muss ich sagen. Man merkt schon dieses Themen, dass man sich untereinander kennt, dass man untereinander viel spricht und ich versuche es auch persönlich sehr viel, muss ich sagen. Ich versuche auch sehr viel dafür zu machen und auch so ein bisschen, ja, diese Frauen in Kontakt gegeneinander miteinander zu bringen. Gegeneinander ist auch gut, ja.
Genau, gegeneinander soll es ja nicht sein. Nein, genau, an der Stelle großes, großes Kompliment an Tanja, weil auch durch Tanja ist es, jetzt wird es sentimental. Nein, aber es ist tatsächlich so. Tanja hat mich auch seit Anfang an, wir kennen uns fast von Tag 1, seit ich bei Alstom bin, an die Hand genommen, klingt jetzt so ein bisschen mütterlich, aber hat dafür Sorge getragen, dass ich Leute kennenlerne, so in alle Richtungen. Und auch die weiblichen Kolleginnen. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll, dass sich einfach eine Kollege die Zeit nimmt und sagt, hier, guck mal, das ist der und der oder das ist die und die. Und da versuche ich so ein bisschen, das nachzumachen. Ich glaube, bessere Kollegen kann man sich an der Stelle nicht wünschen.
Oh. Gehst du denn jetzt in Rente? Weil du hast ja jetzt einen Zug und eine Tankstelle.
Wir gehen beide in Rente.
Wir gehen beide in Rente.
Ich will einfach fragen, was liegt jetzt so an? Also jetzt eine Genehmigung ist ja das eine, aber es geht ja wahrscheinlich weiter, oder?
Genau, es geht weiter. Jetzt, wo die Genehmigung da ist, geht es in die Umsetzung. Deswegen darf ich noch nicht in Rente gehen. Ich würde es gerne. Nein, Quatsch. Die Umsetzung ist es dann. Die Tankstelle muss gebaut werden, das übernimmt Linde, unser Wasserstoffpartner, aber auch da sind wir an allen Schnittstellen immer mit dabei, informieren, unterhalten, regeln und. Und der Zug möchte weiterverkauft werden. Es gibt viele, viele Ausschreibungen, die bespielt werden wollen und da sind wir fleißig dabei, neue Konzepte auszuarbeiten für die Tankstellen. Und das ja bestimmt eine tägliche Arbeit.
Das wäre jetzt so die nächste Frage von mir gewesen. Kann man das duplizieren? Also jetzt dieser Meilenstein ist ja jetzt geschafft. Ist das jetzt beim nächsten Mal einfacher und können andere von euch lernen? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ein ganz klares Jein. Nein, es ist tatsächlich so, natürlich haben wir die Erfahrung gemacht. Wir wissen, wie es einmal geht. Und man hat doch schon einige Parallelen, auch in anderen Bundesländern, in anderen Regionen. Aber so eine Wasserstofftankstelle ist dann doch immer wieder einzigartig. Die Kunden haben unterschiedliche Anforderungen, auf die explizit eingegangen werden müssen. Und auch die Genehmigung, es sind jedes Mal unterschiedliche Behörden, es sind jedes Mal unterschiedliche Partner, häufig. Und an der Stelle ist es dann, es kann ein bisschen was dupliziert werden, aber am Ende des Tages ist es auch immer eine Einzellösung.
War die schon immer Tankstellenbauer eigentlich? Fällt mir gerade so ein, oder ist das jetzt durch den Zug gekommen?
Durch den Zug. Alstom Transport, so wie es heute existiert, kann Züge super bauen, kann Züge super instand halten. Und dann hört es da auch schon auf. Also Tankstellen, auch Dieseltankstellen sind nicht unser Business Model. Also an der Stelle eben dann die Auswahl der Partner und der hilfesuchende Blick in die Gaseindustrie und Stromindustrie, zu gucken, welche Firmen können es denn und mit wem können wir uns zusammentun, um das Thema gesamtheitlich abdecken zu können.
Genau, und nichtsdestotrotz, also wir sind Anbieter eines Gesamtkonzepts und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, das vielleicht auch nochmal, was es unseren Kunden einfacher macht, denn in diesem Moment, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, haben wir übrigens den zweiten Auftrag gewonnen und werden weitere Wasserstoffzüge für Hessen liefern, wir freuen uns. Und es ist eben so, wir bieten Gesamtkonzept, wir bieten euch wirklich, den Kunden, die eierlegende Wollmilchsau. Ja, wir sagen, weil wir genau wissen, dass es eben ein Thema ist, weil wir wissen, der Kunde ist zurückhaltend, der weiß eben, okay, wie soll das funktionieren? Ich kenne jetzt irgendwie Dieseltankstellen, da habe ich ganz viele stehen. So, ne? Und deswegen sagen wir, bieten euch die Infrastruktur, wir bieten euch die Züge, wir bieten euch den Service. Darin sind wir auch richtig gut, das können wir auch, ja. Aber eben beim Thema Wasserstoff, wie Saskia sagt, da haben wir Partner, und zwar sehr gute Partner, die sich sehr gut mit den Sachen auskennen, auch wichtig. Ja.
Heißt das auch, dass sich die Herstellerrolle ein bisschen geändert hat? Also, dass das nicht mal dieses, ich sag jetzt mal, böse friss oder stirb, sondern dass ihr als Alstom auch merkt, wir brauchen auch eine beratende Kompetenz gegenüber den Kunden?
Ja, ich glaube, dass sich da in der Bahnindustrie, die Automobilindustrie hat gerade Riesenthemen, ja, die verändern sich ganz stark, wir aber auch. Ein bisschen langsamer, ein bisschen zurückhaltender, wir sind auch ein bisschen kleiner. Die Frage wird in der kommenden Dekade sein, werden Hersteller, vielleicht auch Betreiber, ja, also es gibt unglaublich viele Themen, das wird super spannend und ich glaube, Bahnindustrie ist gerade jetzt ein super tolles Thema.
Nimmst du das auch so wahr? Also ich habe das Gefühl, man versteht auch endlich Kooperation, Kollaboration, das ist, also eigentlich waren das ja immer auch Silos, ne? Die so nebeneinander standen, dann gab es einen Tankstellenhersteller und keine Ahnung, wie jemand das geliefert hat, dass sich das aufweicht, weil man auch merkt, es geht einfach nicht mehr ohne einander.
Absolut, und deswegen sind, glaube ich, jetzt gerade jetzt diverse Teams so wichtig, ne? Also von Frau, Mann, Alt, Jung, wirklich alles muss rein, weil dann die Unternehmen und die Abteilungen innovativer werden und aus ihrem kleinen Kästchen rausgucken. Ne? Und das merkt man ja jetzt gerade bei uns an diesem Thema, wie wichtig das ist und wie toll und wie schneller wir fortschreiten. Sowieso Technik wird so krasse Fortschritte machen in den nächsten Jahren. Ja? Also das wird einfach exponentiell ansteigen, wenn wir allein über künstliche Intelligenz reden. Ich werde nur noch an meinem PC sitzen und dem PC sagen, ich brauche ein Programm, das, das und das kann und der wird mir dieses Programm coden. Ne? Und es wird so schnell, also es ist einfach unglaublich spannend gerade und jetzt in dieser Mobilitätswelt zu sein, ich glaube, das ist auch das, was uns gerade so begeistert. Das macht einfach Spaß.
Vielleicht abschließend nochmal einen Blick auf eure Mobilität. Tanja ist ja relativ viel unterwegs und sitzt zum Teil ja auch vielleicht in Salzgitter, wo es nicht die besten Anbindungen gibt. Wie gestaltest du deine Mobilität persönlich?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich versuche, so viel Bahn zu fahren wie möglich. Ich bin natürlich oft auf der Strecke Braunschweig-Berlin und zurück unterwegs. Ich wohne selbst in Braunschweig, wie gesagt mit einem halben Bein in Berlin, aber es ist so, dass ich eben oft auch nach Salzgitter muss. Und das ist ein spannendes Thema, denn ich war letztens in einer Ausstellung, davon würde ich gerne kurz berichten. Und da ging es um die Bauten aus den 60er, 70er Jahren. Jetzt wurde 68 der Hauptbahnhof in Braunschweig gebaut und damals hat man sich gedacht, Achtung, jetzt wird's lustig, wir gehen davon aus, dass ja bald die Wende kommt, wie gesagt 68, und deswegen bauen wir jetzt hier die Strecke Richtung Salzgitter, Richtung Harz. Das ist eine einspurige Strecke. So, das war 68. Wir haben 2019. Seitdem ist nichts passiert. Also das muss man sich wirklich jetzt mal vor Augen führen. Und ich weiß, aus der Politik höre ich oft, ja, wichtig ist Schiene, aber wir müssen ja Auto und Schiene. Und sage ich, genau, wir müssen Auto und Schiene. Versteht das mal einer? Weil wenn ich von Braunschweig nach Salzgitter zum Werk mit dem Fahrrad und dem Zug fahre, was ich ab und zu mache, weil ich den kompletten Weg zurück mit dem Fahrrad dann gerne die 20 Kilometer düsen will, das tut gut, dann brauche ich etwa über eine Stunde. Wenn ich mit dem Auto fahre, Bestzeit, Achtung, 17 Minuten. Das ist schon hart, Leute. Ja? Mhm. Also das ist ja kein Angebot.
Mhm. Und Saskia, vielleicht nochmal von dir abschließend deine Vision der Bahnbranche. Also was hast du das Gefühl, wo könnte es hingehen oder was würdest du dir wünschen?
Ich wünsche mir vor allem, dass die Bahnbranche mehr sieht als nur die Schiene. Ich glaube generell in der Mobilität, die Grenzen werden immer fließender. Und am Ende des Tages ist es mir persönlich egal, wie ich von A nach B komme. Ich habe meine Anforderungen an verschiedenste Reisen oder Trips, die ich unternehme. Und die können abgedeckt werden, wie sie auch wollen. Es muss irgendwie Sinn machen, es muss angenehm sein und es kann auch wirtschaftlich sein. Und am Ende des Tages ist es mir egal, ob ich mit Fahrrad, mit Lastenrad, keine Ahnung, mit Bus, Bahn, Flugzeug auch mal, es gibt Distanzen, die kann man nicht anders überbrücken, Auto, sorgt dafür, dass ich den Zugang zu allen Mobilitätsarten habe und dann möchte ich es mir individuell zusammenstellen. Und ich glaube, das ist es für die gesamte Mobilitätsbranche. Die Grenzen werden aufbrechen und am Ende des Tages müssen Menschen von A nach B transportiert werden.
Ich danke euch für dieses sehr lebendige Gespräch. Also es funktioniert auch mit zwei Gästinnen. Wir können jetzt hier diesen etwas seltsamen Bereich im Hintergrund des Eurof Campus verlagern. Wir sitzen hier auf bunten Hockern in irgendeiner Ausstellung, glaube ich auch. Ich wünsche uns allen dreien noch einen schönen Tag und danke euch für den Input.
Danke dir.
Danke auch.
Ausstieg links.